Stern am Stab rum.
Das sind Kinder, die verkleiden sich als die drei Könige und gehen dann halt von Haus zu Haus und singen Lieder.
Da singt man Lieder, die auch ein bisschen heilig sind.
Die sammeln Geld für arme Kinder.
Sie schreiben Christus Mention Benedikat an die Tür.
Als nun Jesus geboren war zu Bethlehem im Lande Juda in den Tagen des Königs Herodes, da kamen Weise aus dem Morgenlande nach Jerusalem und sagten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Aufgehen gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.
Es waren Sterndeuter und die haben sich halt an dem Stern orientiert und sind nur deshalb losgezogen.
Also für die sind es vielleicht die Sterne, eine Schrift, die sie lesen können, so wie wir das Alphabet lesen können.
Zum Vormittag des Heiligen Abends gehört für mich immer das Christbaumschmücken. Unter dem Tannenbaum steht ein kleiner hölzerner Stall, den mein Vater gebaut hat. Zu Weihnachten kommen auch seine Bewohner wieder ans Tageslicht. Ein Ochse und ein Esel, das Jesuskind in seiner Krippe, Maria und Josef. Und auch ein paar Hirten gehören dazu. Schafe und ein Schweifstern, der außen über dem Stall befestigt wird. Vor einiger Zeit sind drei weitere Figuren in prächtigen Gewändern hinzugekommen. Jede mit einem Geschenk in der Hand. Es sind Kaspar, Melchior und Balthasar, die heiligen drei Könige. Anfangs stehen sie nicht im Stall, sondern ein bisschen weiter weg. Als das Jesuskind zur Welt kommt, sind sie noch unterwegs. In der Bibel erzählt der Evangelist Matthäus von den Weisen, die dem aufgehenden Stern gefolgt sind. Zuerst ziehen sie nach Jerusalem, die Hauptstadt Israels. Vielleicht ist der neue Herrscher ja im Palast des Königs Herodes zur Welt gekommen. Als Herodes von der Suche nach dem neugeborenen König der Juden erfährt, beginnt er, um seine Macht zu fürchten.
Und er wollte nun wissen, wo ist dieser Konkurrent, denn den musste er abmurksen, wenn er seinen Thron nicht verlieren wollte. Und deshalb ist dieser König mit List und Tücke an die drei herangekommen und hat ihnen gesagt, wisst ihr, wenn ihr ihn gefunden habt, nicht, dann sagt es mir auch, dann will auch ich ankommen und ihn anbeten.
Die Stadt Bethlehem liegt südlich von Jerusalem. Und so muss sich auch der Stern langsam in südlicher Richtung bewegt haben, bis er irgendwann stehen blieb, um den weitgereisten Männern einen ganz bestimmten Ort zu zeigen.
Als sie aber den Stern erblickten, hatten sie eine überaus große Freude. Sie traten in das Haus ein und schauten das Kind mit seiner Mutter Maria, fielen nieder und huldigten ihm. Dann öffneten sie ihre Schätze und brachten ihm Geschenke dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum die Weisung empfingen, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.
Stern der Weisen oder auch Stern von Bethlehem wird das Himmelslicht oft genannt, das vor mehr als 2000 Jahren Signal und Wegweiser war. Heute steht fest, dass es kein einzelner Stern, sondern eine seltene Sternenkonstellation war, die damals von vielen Menschen beobachtet wurde.
Jupiter, der Stern des Königs, begegnet Saturn, dem Stern der Juden, zum dritten Mal im Sternbild der Fische.
Das kann nur heißen, den Juden wird ein großer König geboren, und zwar im Westland. Darauf weisen die Fische hin.
Die alten Schriften erfüllen sich. Im Westland wird ein großer König geboren werden, der Frieden und Glück für die ganze Welt bringt.
Zu allen Zeiten ist über die Männer gerätselt worden, die sich von der Sternenbotschaft haben führen lassen. Wer waren sie? Woher kamen sie genau? Was hatten sie sich von ihrer Reise erhofft? Die wenigen Sätze, die in der Bibel über sie Auskunft geben, lassen der Fantasie viel Raum.
Also einer ist schwarz, einer weiß und einer ist halt ganz gut beschmückt.
Also die haben Umhänge und ein Kopftuch.
Also ich glaube, das sind jetzt nicht so eine Männer, die so Schickimicki-Könige sind, sondern also auch so normale, so wie König Herodes, bloß heiliger.
Wissenschaftler gehen davon aus, dass die sternkundigen Männer aus Persien oder Babylonien kamen. Gelehrte Priester werden es wohl gewesen sein, sogenannte Magier, die seit vielen Jahrhunderten den Lauf der Gestirne erstaunlich genau zu berechnen vermochten. Manfred Becker-Huberti hat ein Buch über die heiligen drei Könige geschrieben.
Zu Königen sind sie später geworden, als man gesagt hat, das können eigentlich nur Vertreter, Repräsentanten der anderen Völker gewesen sein. Und dann spielt die Dreizahl eine Rolle. Drei Kontinente waren damals bekannt, Asien, Europa und Afrika. Also wurden sie diesen Kontinenten zugeordnet, bekamen die passenden Farben, einer wurde schwarz, sie bekamen die passenden Reittiere, einer ein Pferd, einer ein Kamel, einer ein Elefant und sie stellten noch die drei Lebensalter dar, einen alten, einen mittleren und einen jüngeren. Und wenn man das mal vergleicht mit den Krippenfiguren, die wir heute haben, dann findet man eben diese Dreigestaltigkeit in den Krippenfiguren wieder.
Anfangs waren unsere heiligen drei Könige keineswegs immer zu dritt. Es gibt Abbildungen aus dem 3. und 4. Jahrhundert, die zwei, drei, manchmal auch vier, ja bis zu acht Weise aus dem Morgenland zeigen. Damals trugen sie keine Goldkronen, sondern phrygische Mützen, eine spitz zulaufende, nach vorn geneigte Kopfbedeckung. Ähnlich der Zipfelmütze, die wir von unserem Kasperle kennen.
Erst im Laufe der Zeit setzte sich die traditionelle Dreizahl durch, abgeleitet von den drei Geschenken Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und jetzt bekommen die heiligen drei Könige auch ihre Namen Kasper, Melchior und Balthasar.
Im Mittelalter standen Kasper, Melchior und Balthasar nicht selten auf der Bühne. Biblische Geschichten wurden damals gern mit Stockpuppen aufgeführt, darunter auch das Spiel von den heiligen drei Königen. Eine der alten Puppen hat bis heute überlebt.
Seid ihr alle da? Oder schlaft ihr? Dann erfahrt ihr aber nicht, dass ich mal ein heiliger König war. Ratet mal, welcher?
Kasperles Name und die rote Zipfelmütze verraten seine Vergangenheit als alter König Kasper. Auch wenn er ein Schelm ist, der gerne mal über die Stränge schlägt, er ist immer der Gute, der gegen Krokodil, Teufel und alles Böse hilft. So verkörpert er noch immer etwas von der Wirkungsmacht der heiligen drei Könige, die seit Jahrhunderten von den Menschen um Hilfe angerufen werden.
Zwölf Tage und Nächte nach Weihnachten, am 6. Januar, der auch Dreikönigstag genannt wird, sind unsere letzten Krippenfiguren am Ziel ihrer Reise angekommen. Sie haben Gottes Kind gefunden und ihm ihre Geschenke gegeben.
Gold, Weihrauch und Myrrhe waren symbolische Geschenke. Gold schenkt man dem König dieser Welt, der Macht hat. Wer Gold hat, hat Macht. Weihrauch ist das Geschenk, das man einem gibt, der von Gottes Geschlecht ist. Denn der Weihrauch ist die Sprache des Gebetes. Wie das Gebet zum Himmel steigt, so steigt der Weihrauch auf. Und Myrrhe ist das, was man braucht, wenn man einen Leichnam präpariert. Der Hinweis auf Tod und Sterben ist in dem Geschenk der Myrrhe bereits enthalten.
Mit ihrem Besuch in Bethlehem ist die Geschichte der heiligen drei Könige keineswegs zu Ende. Eine weite Reise liegt noch vor ihnen. Sie dauert mehrere Jahrhunderte und führt sie tief ins Abendland. Wer heute nach Köln kommt, kann die Stadt vom Rhein her durch ein kleines Stadttor betreten, das den Namen Dreikönigspförtchen trägt. Hoch über dem Durchgang beherbergt es 5 Steinfiguren: die Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind und die heiligen drei Könige, die an dieser Stelle in das mittelalterliche Köln eingezogen sein sollen. Aber wie waren sie aus dem Morgenland nach Köln gekommen?
Die zweite große Reise der heiligen drei Könige beginnt etwa 300 Jahre nach ihrem Tod. Auf einer Pilgerfahrt ins Heilige Land hatte Helena, die Mutter des Kaisers Konstantin, ihre Gräber entdeckt. Die fromme Christin nahm die Gebeine der drei mit nach Konstantinopel, ins heutige Istanbul. Dort blieben sie nicht lange. Ein Sohn des Kaisers Konstantin gab sie seinem Botschafter mit, den die Mailänder zu ihrem Bischof gemacht hatten. Annähernd 700 Jahre hatten die Könige Aufenthalt in Mailand. Dann gelangte der deutsche Kaiser Barbarossa in den Besitz ihrer leiblichen Überreste. Er übergab sie seinem Reichskanzler, der ihm geholfen hatte, Mailand zu erobern. Mit dem kostbaren Reliquienschatz machte sich Reinald von Dassel unverzüglich auf die Heimreise nach Köln.
Am 23. Juli 1164 erreichen die heiligen drei Könige unter dem Jubel der Kölner Bevölkerung ihre neue Heimatstadt. Sie gelten als die ersten christlich gesinnten Könige der gesamten Menschheitsgeschichte. Und der Besitz ihrer Reliquien macht Köln schnell zur heiligen Stadt.
Es gibt keine Reliquien von Jesus, von Maria nicht und von Josef nicht, von den Engeln sowieso nicht und den Hirten schon mal gar nicht. Und die einzigen Reliquien aus diesem Zeitraum, also vom Beginn des Messias her, sind die heiligen drei Könige.
Bethlehem im Lande Judäa, Bethlehem, du kleine Stadt, Bethlehem im Lande Judäa, dich hätte wunderberühmte Mann.
Als Kölner Erzbischof hatte Reinald von Dassel das Recht, den deutschen König zu krönen. Das Aachener Krönungsmünster gehörte zu seinem Amtsgebiet. Durch die heiligen drei Könige bekommt dieses Krönungsrecht plötzlich eine ganz neue Bedeutung.
Der deutsche König wird zukünftig legitimer Nachfolger der heiligen drei Könige. Damit bezieht er sein Königtum nicht mehr vom Papst, sondern direkt von Gott.
So wurde Köln zum ersten Wallfahrtsort der deutschen Könige, die sich jetzt von Gottes Gnaden nannten. Fortan gehörte es zum Krönungsritual, dass die in Aachen gesalbten Könige als erstes nach Köln pilgerten, um bei ihren Vorbildern zu beten.
Um die heiligen drei Könige angemessen zu beherbergen, wurde der berühmte Goldschmied Nikolaus von Verdun nach Köln gerufen, damit er ihnen ein goldenes Haus baute. So entstand ein riesiger goldener Schrein, mehr als 2 Meter lang und über 1 Meter breit, 1,70 Meter hoch und 6 Zentner schwer. Klaus Hardering vom Kölner Dombauverein.
Und dieser Schrein hat ganz viele Figuren an der Stirnseite, also an der Vorderseite und an den Längsseiten halt eben auch. Und dann gibt es neben diesen Figuren alles, was im Mittelalter an Goldschmiedekunst irgendwie zu machen war. Und es gibt hunderte, wenn nicht gar tausende von Edelsteinen.
Als der größte und kostbarste Reliquienschrein des Abendlandes im Jahr 1230 fertiggestellt war, stand der amtierende Erzbischof vor einem Problem.
Der Dom ist nicht groß genug.
Zu dieser Zeit stand vom heutigen gotischen Dom noch kein Stein. Stattdessen gab es einen alten karolingischen Dom, der im Jahre 873 geweiht worden war und als Haus über dem goldenen Haus der heiligen drei Könige jetzt unzureichend und unpassend erschien.
Wir brauchen etwas Neues, noch nie dagewesenes. Der Kölner Dom wird das Nonplusultra jotische Architektur, das Abbild des Himmels auf Erden.
Während die Kölner an ihrem gotischen Dom bauten, wurde das heilige Köln zu einem Pilgermagneten. Zwar konnte man die Überreste der heiligen Könige nicht berühren und auch unter ihrem goldenen Schrein konnte man damals nicht hergehen. Doch es gab eine andere Möglichkeit, etwas von dem Heil mitzunehmen, das von den Reliquien ausgehen sollte.
Und zwar kleine Gebetszettel, die von anwesenden Priestern mit einer Zange dann an die Schädel der drei Könige gereicht wurden und die damit eben zu Berührungsreliquien geworden sind, die also in der Tat nun die heiligen drei Könige berührt hatten. Und diese Zettel wurden dann als kleine Pilgerbriefchen oder Beifahrtsbriefchen an die Pilger verkauft.
Der Stern der heiligen drei Könige führe mich auf die rechte Straße. Alle, welche mir begegnen, sollen mir keine schändlichen Feinde,
Kaspar, Melchior und Balthasar stehen mir bei, in allen meinen Unternehmungen. Tun und Lassen, Handel und Wandel.
Die heiligste Dreifaltigkeit sei ober mir. Kaspar, Melchior und Balthasar seien bei und neben mir. Diese bewahren mich, mein Haus und alles, was ich habe.
Bis heute zieht es die Menschen zu den drei heiligen Königen, die wegen ihrer Reise zum Christkind nach Bethlehem als erste Pilger der Christenheit verehrt werden. Ihre Gebeine ruhen immer noch fest verschlossen in dem goldenen Schrein des Nikolaus von Verdun. Normalerweise sind sie nicht zu sehen.
Aber an einem Tag im Jahr, und zwar am 6. Januar, dem Festtag der heiligen drei Könige, kann man an der Vorderseite des Schreines eine trapezförmige Platte entfernen. Die ist ein Schloss versehen, das man öffnen kann. Dann kann die Platte abgehoben werden. Und hinter jener Platte erscheint ein goldenes Gitter, durch das hindurch man die Schädel der drei Könige auf roten Samt- oder Brokatkissen liegen sehen kann. Und alle drei Schädel tragen dann nochmal ihrerseits kleine goldene Kronen.
Menschen ohne Haus und
Die heiligen drei Könige sind nicht nur im Kölner Dom gegenwärtig. Um den 6. Januar herum sieht man sie in zahlreichen Städten mit ihrem Stern von Haus zu Haus ziehen. Auch dem Bundeskanzleramt in Berlin statten sie alljährlich einen Besuch ab.
Der Sternsingerbrauch ist viele hundert Jahre alt. Schon im Mittelalter liefen verkleidete Könige mit einem drehbaren Stern auf einer Stange durch die Straßen, um an den Haustüren zu singen und einen Segensspruch aufzusagen. Irgendwann wurde es üblich, mit weißer Kreide drei Buchstaben von außen an die Tür zu schreiben. C, M und B.
Was dahinter steckt, ist natürlich ein alter Abwehrzauber, der aus alter Zeit übrig geblieben ist. Der Zauber über der Türschwelle bewirkt, dass die bösen Geister über diese Schwelle nicht hinwegkommen können. Im Christentum wird daraus was anderes. Kaspar, Melchior und Balthasar bedeutet dies dann. Und in jüngster Zeit wird es dann anders gedeutet. Da heißt es Christus mansionem benedicat. Christus segne dieses Haus.
Ursprünglich waren die Sterndreher in eigener Sache unterwegs. Meist waren es junge Handwerksgesellen, die in die Rollen der drei Könige schlüpften, um sich ein Zubrot zu verdienen. Aber auch Ärmere ließ die Aussicht auf gutes Essen, Trinken und nicht zuletzt ein wenig Geld zu Pappkrone und Drehstern greifen.
Wir bringen Myrrhe, wir bringen Gold. Dem Weihrauch sind auch die Damen hold. Wir sind die drei Könige mit dem Stern. Wir essen und trinken und zahlen nicht gern. Wir sind die drei Könige mit dem Stern. Wir essen und trinken und zahlen nicht gern.
Heute ist aus dem alten Brauch die größte Sammelaktion von Kindern für Kinder geworden.
Also da kann man Lieder singen und so. Es macht Spaß.
Und man gibt ja auch in ärmeren Ländern den Kindern und den Erwachsenen auch was Schönes, so wie wir es an Weihnachten erleben. Also sie kriegen da halt auch nicht so tolle Geschenke und dann kriegen sie halt das und werden auch Schulen gebaut dafür, damit sie auch da zur Schule gehen können und eine richtige Ausbildung machen können und dann später auch mal arbeiten können.
Man verkündet die Botschaft Gottes.
Schon lange vor dem Dreikönigstag werden die Kostüme ausgebessert oder neu genäht, Sterne gebaut und Kopfbedeckungen gebastelt.
Also wir machen uns meistens Kostüme selbst. Wir haben dann halt so ein Stück großes Filz gehabt und da mussten wir da so einen Gummi durchfädeln.
Man kann vielleicht auch sich zum Beispiel aus einem alten Hut von Papa so Tücher rumwickeln und so eine goldene Kette darum machen und dann noch Stoffe rüberkleben.
Oder sich aus Pappe so eine Krone rausschneiden und dann das mit so einem goldenen Papier halt verzieren und so.
Also man kann sich auch so aus goldener Klarsichtfolie eine Krone basteln und dann so aufkleben und so raufkleben als Edelstein.
In Italien haben die drei heiligen Könige noch eine Kollegin. Es ist Befana, die Dreikönigshexe.
Befana fliegt herum in der Dreikönigsnacht und sucht das Christkind, denn sie hätte ja mit den drei Königen gehen wollen, hat die aber irgendwie verpasst und nun sucht sie das Christkind in jeder Familie, wo es Kinder gibt.
Ob es sich um Befana, die Dreikönigshexe oder einen männlichen Kollegen handelt, seit alters her haben sich die Menschen Geschichten über einen vierten König erzählt, der auch den Stern gesehen und sich auf den Weg nach Bethlehem gemacht hat.
Nach einer alten russischen Legende sucht der vierte König den Heiland, seit dieser zur Welt gekommen ist. Doch seine Liebe zu den Menschen hält ihn auf. Er tut Gutes, wo er kann, und verliert darüber den Stern aus den Augen. Erst ganz am Ende, alle Geschenke sind längst aus Mitleid fortgegeben, findet er ihn wieder, als Jesus schon am Kreuz hängt. Verzweifelt streckt er dem Sterbenden die leeren Hände entgegen und empfängt drei Tropfen seines Blutes. Sie leuchten mehr als jeder Edelstein und schenken ihm Trost und Zuversicht.
Mit den Geschichten vom vierten König haben die Menschen auch an sich selbst gedacht. Was hätten sie damals getan, wenn sie den Stern gesehen hätten? Der vierte König steht für alle, die auch gern zur Krippe gekommen wären und noch immer auf der Suche sind.